In allererster Linie muss ich natürlich erstmal sagen, habe ich dich, und ich denke mal, darauf zieht es jetzt auch ab, als Kind natürlich zu 1000% als Mutter überhaupt erstmal wahrgenommen. Dass du irgendwie noch eine Arbeit hast und dass du gegebenenfalls gerade dabei bist, dein Unternehmen aufzubauen und irgendwie echt viel um die Ohren hast, viel Verantwortung übernimmst, das war mir überhaupt nicht klar. Und vielleicht war das auch ganz gut so letztendlich. Und genau, also ich habe dich eigentlich immer nur als Mutter wahrgenommen.
Mehr als eine Frau deiner Zeit. Der Generationen-Podcast mit
Lisa, Daniela und Christine. Wir möchten herausfinden, was ostdeutsche Frauen verschiedener Generationen verbindet und was sie trennt. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel Mehr als eine Frau deiner Zeit, der Generationen-Podcast. Ich bin Christine und freue mich, euch durch die nächsten knapp 20 Minuten begleiten zu dürfen. In der letzten Staffel haben wir Katrin und Marie-Louise Rieger kennengelernt. Die beiden Frauen aus Leipzig sind zum einen Mutter und Tochter, zum anderen führen sie gemeinsam ein Unternehmen. In dieser dritten Folge hören wir Katrin und Marie zu, wie sie sich gegenseitig und selbst in ihrer Mutterrolle wahrnehmen. Wie sie Familie, Beruf und Erwartungen, sowohl die eigenen als auch die der Gesellschaft, vereinen. Viel Spaß!
In allererster Linie habe ich dich immer als Mutter wahrgenommen, also als ich Kind war, und habe dann erst mit der Zeit verstanden, ja, was da eigentlich alles noch sonst so dazugehört und was da halt einfach so noch dahinter steckt. Und was ja auch immer schön war, ist, dass du ja auch teilweise dann mit uns, als wir ein bisschen größer waren, halt auch mal so Themen beraten hast und mal gefragt hast, was wir so davon halten und wie wir das so machen würden.
Katrin war noch keine 30, als sie 1991 mit ihren 12 GeschäftspartnerInnen den Zaroff e.V. gründet. Marie war zu diesem Zeitpunkt gerade 6 Jahre alt und hat in diesem Alter zwar nicht bewusst mitgeschnitten, was ihre Mutter sich gerade aufbaut und im Alltag mit Beruf und Familie stemmt, hatte mit ihrem Bruder Karl Louis aber bereits durchaus Einfluss auf das entstehende Familienunternehmen.
Und ich habe euch da wirklich sehr als Berater geschätzt. Ich habe auch viele Sachen bis heute ja auch wirklich so beherzigt und glaube euch da auch sehr und legt da sehr großen Wert auch auf deine Meinung.
1950 waren 49% der Frauen in der DDR berufstätig oder in einer Ausbildung. 1989 befanden sich mehr als 90% der ostdeutschen Frauen in einem Arbeitsverhältnis. Der Anteil der Studentinnen an den Universitäten erhöhte sich von 1960 mit 25,2% bis 1987 auf 50,2%. Frauen, die einzig die Rolle der Mutter und Hausfrau erfüllten, gab es kaum.
Die Doppelrolle aus berufstätiger Frau und Mutter bzw. Hausfrau wurde vom wirtschaftlichen, politischen und sozialen System der DDR bewusst gefördert und gefordert. So waren Kind und Karriere für berufstätige Mütter zum Beispiel durch sozialpolitische Maßnahmen wie das Babyjahr, der Haushaltstag, Frauensonderstudium, staatliche Hilfen bei der Geburt sowie in Betreuung und Erziehung der Kinder möglich. Auch Katrin wurde aktiv vom sogenannten Lehrkörper ihrer Hochschule dabei unterstützt, ihr Studium mit Kind wie geplant fortzuführen. 1985 saß sie also als frischgebackene Mutter wieder im Hörsaal. Immer im Gepäck die winzige Marie.
Da hatten wir dann so dieses Selbstorganisierte in der Uni im Hörsaal, im Seminargebäude, da beim Hörsaal 13. Und da war eben ein großer Seminarraum, da stand ein Kinderwagen am anderen. Und da haben wir dann eben unsere Zettel draufgelegt, in welchem Hörsaal wir jetzt sind und wie wir heißen. Und dann war dieser Raum immer besetzt mit 2 Personen, mit 2 Studierenden. Und dadurch, dass wir so viele waren, war man halt einmal im Monat oder so dran. Also es war völlig entspannt. Und du warst ja auch total lieb. Also ich habe dich dann ja auch ganz viel mit in die Vorlesung genommen, weil ich das eigentlich auch mitbekommen wollte. Und deswegen war das mit dieser Vereinbarkeit von Beruf und Familie sozusagen gesellschaftlich gesehen, von den ganzen Infrastrukturen und von den Möglichkeiten, die man da hatte, echt grandios.
Wofür Mütter heute möglicherweise verurteilt würden, war für die Frauen in Ostdeutschland während der DDR absolute Normalität. auch für Katrin.
Fakt ist eins, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie definitiv gesellschaftlich wesentlich einfacher und besser war als heute. Ja. Das ist ganz klar. Aber nicht nur, weil man Vereinbarkeit forcieren wollte, sondern weil halt auch jede Arbeitskraft und vor allem auch die der Frauen eben gebraucht wurde. Ja. Und die Frauen ja auch wirklich zu 98% berufstätig waren und eben auch in sehr verantwortungsvollen Berufen tätig waren und auch in Führungspositionen tätig waren. Ne? Also die Frauen hatten da einfach eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft als jetzt. Das muss man wirklich ganz klar sagen.
Aus politischen, demografischen, aber vor allem wirtschaftlichen Gründen war die Frau als Arbeitskraft für die DDR unverzichtbar. Darum wurde es ihr auch per Gesetz ermöglicht, sicher nicht ganz ohne den Beigeschmack von Leistungsdruck und begleitet von stiller Überforderung, uneingeschränkt einer Arbeit nachzugehen, sich beruflich zu qualifizieren und gleichzeitig Familie und Haushalt zu bewältigen.
Mann und Frau sind gleichberechtigt. Durch das Gesetz der Republik werden Einrichtungen geschaffen, die es gewährleisten, dass die Frau ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949, Artikel 7 und 18.
Aus dieser Erwartungshaltung an die Frauen, die diese durchaus erfüllten, entwickelte sich das Selbstbewusstsein der stereotypisierten Ostfrau, das ihr bis heute zugeschrieben wird und das sie selbst viel mehr als Selbstverständlichkeit erlebt, sich zuweilen nicht einmal bewusst ist.
Du konntest theoretisch ja schon dein Kind mit 8 Wochen oder mit einem Vierteljahr in die Krippe bringen. Ne? Mhm. Also ob du das jetzt persönlich gut fandst oder schlecht fandst oder du nachts geheult hast, weil du wusstest, dein Kind ist nicht da oder irgendwas, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Ne?
Wie die DDR verabschiedete auch die BRD ein Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts. Das Gleichberechtigungsgesetz von 1957. Es besagte 20 Jahre lang, dass Frauen berechtigt waren, auch gegen den Willen ihres Mannes erwerbstätig zu sein, soweit dies denn mit den Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. 1977 wurde dieses Gesetz zwar geändert von »Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung« in »Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen«, dennoch trafen nach der Wiedervereinigung mit Ost und West nicht nur unterschiedliche Modelle von Gleichberechtigung aufeinander, auch die Selbstwahrnehmung der Frauen aus Ost und West hätte kaum unterschiedlicher sein können. 1994 tritt dann das zweite Gleichberechtigungsgesetz im wiedervereinten Deutschland in Kraft.
Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern werden Frauen nach Maßgabe dieses Gesetzes unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gefördert. Ebenso ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer zu fördern. Zweites Gleichberechtigungsgesetz, § 2.
Das wird knapp 5 Monate später auch im Grundgesetz verankert.
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz.
Das klingt erstmal sehr gut. Aber wie sieht die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Realität der Menschen aus? Arbeiten doch letztlich
66,2% der erwerbstätigen Mütter mit minderjährigen Kindern in Teilzeit, 33,8% in Vollzeit. Bei Vätern arbeiten dagegen 93,6% Vollzeit.
Vereinbarkeit bedeutet halt auch, die Priorität sowohl auf die Familie zu legen, als auch auf den Beruf. Und das ist eigentlich der Knackpunkt dabei, glaube ich. Und es heißt auch, die Priorität von sich so ein bisschen wegzuschieben und auf diese beiden Sachen zu fokussieren, weil eine dritte Sache hat da halt irgendwann nicht so richtig Platz.
Ja. Also sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. Ich glaube, diese Frage der Vereinbarkeit von Beruf, Familie stellt sich nur dann, wenn man beides unbedingt will. Ja, wenn man unbedingt arbeiten will und wenn man auch unbedingt eine Familie haben will. Und wenn man sagt, das ist mir beides für mein Leben so wichtig, dann kommt diese Frage, wie kriegst du das unter einen Hut? Ja, wie kriegst du das beides unter einen Hut? Und da gebe ich dir total recht, da ist kein Platz mehr für Drittes. kann man sich darauf einstellen, dass Beruf und Familie immer um die Prioritäten kämpfen. Ja, und dass man auch mit so einem, ich habe es nachher für mich immer so ein gesundes, schlechtes Gewissen benannt. Mhm. Wenn ich jetzt mit euch zusammen war, habe ich natürlich manchmal gedacht, warum hast du nicht noch mehr für die Arbeit? War ich bei der Arbeit, habe ich gedacht, oh, eigentlich willst du mehr mit den Kindern? Und irgendwann habe ich dann dieses schlechte Gewissen als was Positives gesehen und habe gedacht, das ist jetzt eben so. Die beiden, die rangeln eben miteinander um die Priorität. Und beides hat gleiche Priorität und beides soll auch gleichermaßen sozusagen zum Tragen kommen.
Wie Katrin jongliert laut Statistischem Bundesamt die Mehrheit der Frauen in Ostdeutschland mit den Prioritäten von Arbeit und Kindern bzw. Familie. Das damit einhergehende schlechte Gewissen, von dem Katrin spricht, dürften, egal ob Ost- oder Westdeutschland, viele Frauen kennen, die sowohl der Arbeit als auch der Familie gleichermaßen Aufmerksamkeit schenken wollen und nebenbei versuchen, die verschiedenen Erwartungen von innen und außen zu erfüllen. Marie gehört zu dieser Mehrheit der Frauen in Ostdeutschland und sie kennt auch dieses Gefühl.
Und ich muss echt auch sagen, ich habe schlechtes Gewissen und fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich noch irgendwelche Arbeitssachen in der Zeit abarbeiten muss, wenn Georg zu Hause ist. Weil ich das Gefühl habe, also heute hatte ich die Situation, 4 Anrufe von einer Kollegin, die unbedingt den Workshop nächste Woche besprechen will und muss. Und dann habe ich ihn in die Badewanne gesetzt, weil er da sowieso super gerne ist, und habe sie dann zurückgerufen und hat auch auf laut, dass er auch so ein bisschen das Gespräch mithört und so. Aber im Grunde genommen habe ich gedacht, wie blöd ist das eigentlich, ne? Irgendwie, der ist da total vergnügt in der Badewanne unterwegs und ich bin halt nur zur halben Konzentration da und auch bei beiden nur zur halben Konzentration, weil parallel muss ich ja noch aufpassen, dass er nicht gerade irgendwie das ganze Schaumbad austrinkt und dabei irgendwie die Vergiftung seines Lebens sich einzieht, sondern ich bin weder bei der Kollegin zu 100% noch bei ihm 100%. Und das ist scheiße.
Auch wenn das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie nicht leicht zu finden ist, kommt es für Marie aber nicht in Frage, ihre Karrierepläne gegen Kind und Haushalt einzutauschen. Sie schöpft, wie schon ihre Mutter Katrin, Kraft und Motivation aus ihrer Arbeit und liebt ihre Möglichkeiten, gesellschaftlich und unternehmerisch wirksam zu sein. Diesen Anspruch und Ansporn hat sie nicht nur von Katrin vorgelebt bekommen. Es ist praktisch ein Erbe 2 Generationen von Ostfrauen, das Marie weiterlebt. Denn für Marie, ihre Mutter und deren Mutter, also Maries Oma, war und ist es selbstverständlich, dass sie über ihre Mutterrolle hinaus einen gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten und Selbstwirksamkeit aus ihrer Arbeit ziehen. Um dem Anspruch gerecht zu werden, auch mit Kind an der eigenen beruflichen Perspektive weiterzuarbeiten, braucht es doch aber die Unterstützung des Partners oder der Partnerin, oder? Inwieweit braucht es wirklich einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin, um als Frau Beruf und Familienleben erfolgreich zu managen?
Also auch, dass man arbeitsmäßig, deswegen habe ich jetzt ja auch so mit diesen ganzen Themen Eltern, Kind kriegen, Elternzeit, raus aus dem Beruf gehen, habe ich schon auch gehadert, muss ich sagen. Also, weil ich das eigentlich vom Konzept her sehr überholt finde, dass das allein bei der Frau liegt, irgendwie diesen Job so zu übernehmen. Und ja, ich habe ihn dann irgendwie auch mehr oder weniger alleine gemacht und habe ja auch das Jahr Elternzeit voll gemacht, aber da habe ich echt auch an vielen Stellen gehadert, muss ich sagen. So wirklich auch mit dem Konzept, und ich meine jetzt ja auch, ne, wer geht jetzt in Teilzeit, damit irgendwie so dieses Betreuungssystem gut abgebildet werden kann. Und das Ergebnis ist, dass wir dass Mathis weiter Vollzeit ist und ich auf 35 Stunden, wo jetzt nur 5 Stunden zur Vollzeit fehlen, ne? Also, wo ich dann schon auch gemerkt habe, ich kann mich ja jetzt nicht nur mit dem klassischen, die Mutti macht mal das Teilzeitmodell und macht mal so 20 Stunden dies, das, jenes, und danach ist Kinderbespaßung angesagt, damit kann ich mich nicht so gut abfinden.
Die gesetzlichen und gesellschaftlichen Strukturen haben es den Frauen in der DDR faktisch erleichtert, mit Kind und Familie einem Beruf nachzugehen. Vielfach unbeachtet bleibt aber die Tatsache, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine enorme Doppelbelastung darstellt. Zwar wird dem Ostmann eine höhere Evolutionsstufe zugesprochen, da er es gewohnt sei, im Haushalt mit anzupacken, da ja die ostdeutsche Frau in der Regel arbeitstätig war, Dennoch geht die sogenannte Care-Arbeit, also die Bewältigung von Haushalt und Kinderbetreuung, noch heute meist auf das Konto der Frauen. Auch in weitgehend gleichberechtigten Partnerschaften. Was bedeutet Gleichberechtigung in der Partnerschaft also heute wirklich?
Ich finde es super wichtig, dass es eine gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe ist, ja. Und definitiv nicht so ein traditionelles Rollenbild von Mann und Frau oder irgend sowas. Also insofern, dass die Frau gehört womöglich in die Küche und der Mann schleppt das Geld ran, ja. Und ich finde aber auch, dass es durchaus so Arbeitsteilung gut geben kann. Also auch so entsprechend sozusagen der Vorlieben oder auch so der Dinge, die man halt auch wirklich gut kann oder gerne macht. Also, und ich finde es halt super wichtig und ist für mich auch sowas wie zu Gleichberechtigung, dass man eben auch tatsächlich so die Dinge, wofür der andere sich dann so einsetzt und macht und tut, dass man das auch wirklich anerkennt. Ja, und jetzt das auch schätzt, wenn man sich wirklich bemüht.
Für mich war das ja, also ist das so von dem Konzept her eigentlich Gleichberechtigung immer schon einfach eine Grundsatzbedingung gewesen. Und hätte das irgendwie gar nicht hingehauen, hätte das wahrscheinlich gar nicht so funktioniert in den Beziehungen. Mhm. Und also ich meine, Gleichberechtigung spielt sich natürlich auf viel mehr Ebenen ab, als irgendwie den Haushalt zu managen. Aber ich finde schon auch, ich würde es mal auf das Thema beziehen, das Zusammenleben zu managen, das ist schon kein unerheblicher Punkt. Weil ich meine, das ist halt, ja. Ich meine, das ist das Büro der Beziehung, ne? Irgendwie das Gemeinsame im Haushalt irgendwie einigermaßen auf die Ketten zu kriegen. Und da finde ich das schon einfach auch wichtig, dass man irgendwie die unterschiedlichen Standpunkte und die Interessen hinter den Standpunkten halt aushandelt.
Die Berufstätigkeit sei viel mehr nackte Notwendigkeit als fröhliche Selbstverwirklichung gewesen. So sieht es Anna Kaminski, Chefin der Bundesstiftung Aufarbeitung. Frauen in der DDR seien zerrissen gewesen zwischen den eigenen Ansprüchen und denen des Staates. Marie ist Mitte 30 Mutter geworden. Sie lebt heute, weit nach dem Ende der DDR, das Bild der Ostfrau. Sie ist Mutter des 1,5 Jahre alten Georgs und arbeitet. Und sie arbeitet sehr gern und viel. Ist sie deswegen eine schlechte Mutter?
Als Mutter sehe ich dich tatsächlich mit dem kleinen, wunderschönen Georg als eine ganz liebevolle, aber auch konsequente und auch ein bisschen strenge Mama. Ja, und das ist eigentlich sehr gut, finde ich, weil du lässt ja nicht alles durchgehen, sondern sagst schon klipp und klar, so Schluss hier oder nein oder so. Und aber mit ganz, ganz großer Liebe und mit ganz großer Zuwendung. Also ich nehme dich auch wirklich so als sehr glückliche Mutter wahr, ja? Also gar nicht so als eine Mutter, der das jetzt wieder alles zu viel wird oder irgend sowas. Das ist alles viel und so, das ist ja keine Frage.
Immer da, immer liebevoll, immer zugewandt, immer voll und ganz anwesend. Weiß alles, hat alles im Griff, ist immer ruhig und entspannt, kennt jede Lösung für jedes Problem. Die Mutter. Das sind ganz schön hohe Ansprüche, die wir an unsere Mütter stellen. Dabei ist die Mutterschaft praktisch ein unmöglicher Beruf, den wir von Müttern erwarten, perfekt auszuführen. Ist das realistisch?
Das erste Jahr war für mich jetzt auch nicht nur Zuckerschlecken und auch jetzt nicht so meine super favorisierte Zeit, wo ich so das Gefühl hätte, Mensch, ich bin total selbstbestimmt und habe jetzt ein richtig tolles Leben, sondern ich habe mich eher angepflockt gefühlt wie so eine Kuh auf der Weide.
Wir haben ein überzogenes Bild von einer guten Mutter. Dieser Überzeugung sind einige SoziologInnen. Sie muss ansprechbar sein und rund um die Uhr auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Letztlich braucht es doch aber nur
bedingungslose Liebe, die du uns eigentlich zuteil hast werden lassen. Und diese Bedingungslosigkeit, die du uns mitgegeben hast, die hat uns halt eigentlich genau dazu gebracht, dass wir gesagt haben, okay, es gibt keine Grenzen. So, ne? Also wir können im Grunde genommen alles schaffen. Es ist alles möglich, aber halt auch, weil du deine Liebe nicht an irgendwelche Sachen geknüpft hast. Ne? Also so nach dem Motto, nur wenn du gute Noten hast, habe ich dich lieb oder irgendwie sowas. Mhm. Also jetzt, um mal bei diesem Leistungsprinzip zu bleiben, was wir ja vorhin schon hatten. Ja, also ich glaube, das ist so das, wo ich mir so denke, was ich jetzt mit meinem eigenen Kind machen will, ist eigentlich, ja, dass ich mir so denke, wenn du da bist, 100% du.
Ja, also ich wollte euch erstmal so ein Grundvertrauen und so eine grundsätzlich positive Haltung zum Leben irgendwie mitgeben. Oh. Und eben auch, dass ihr keine Angst haben müsst vor nichts und vor niemanden. Und dass ihr eben auch vieles schaffen könnt. Das stimmt schon, dass ihr vieles schaffen könnt, wenn ihr das unbedingt wollt. Weil ich so gedacht habe, dass so die ganzen schwierigen Dinge, die es halt auch gibt im Leben, die kriegt ihr schon früh genug mit.
Besonders spannend an Katrin und Maries Auseinandersetzung mit ihrer Rolle als Frau im Kontext der Familie finde ich, dass ihre Männer, also ihre Lebenspartner, dabei scheinbar kaum eine Rolle spielen. Was ein Kind braucht, ist demnach einfach ein stabiles Umfeld mit einer überschaubaren Anzahl liebevoller Personen. Das lässt sich auch mit einer gut organisierten Betreuung erreichen.
Ich bin ja immer noch Anhängerin des Gedankens, dass es eine Lebensgemeinschaft braucht, um das Alltägliche gut zu managen und dass es definitiv nicht auf den Partner, auf die Partnerin runtergebrochen werden kann. Und ja auch mit dem oder der nicht immer unbedingt genauso viel Spaß macht wie mit den anderen. Also oder wie mit anderen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es braucht auf jeden Fall ein Netzwerk. Ob das jetzt der Partner oder der Mann sein muss.
Damit sind wir am Ende dieser Folge Mehr als eine Frau deiner Zeit, der Generationen-Podcast, angelangt. Und damit auch am Ende dieser Staffel zum Thema Frau in der Familie. Ich hoffe, euch hat diese zweite Folge mit Katrin und Marie gefallen und ihr habt Lust auf noch mehr Generationengespräche. In der nächsten Staffel haben wir unsere Protagonistinnen gefragt, wie sie ihre Rolle als Frauen in der Ost- und gesamtdeutschen Gesellschaft wahrnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge von Mehr als eine Frau deiner Zeit, der Generation-Podcast, dabei seid. Bis dahin.